Cool, ja. Moin, ich bin Wupo. Und ich bin sehr überrascht, dass so viele Leute hier sind. Ich hatte mit einer kleineren Menge gerechnet, aber das ist sehr schön zu sehen, dass so viel Interesse besteht an diesem Thema. Genau, ich habe letztes Jahr angefangen, an diesen Wettstreiten teilzunehmen, Capture the Flag, als Prokrastinationsmethode zu meiner Abschlussarbeit. Und habe da so an mittlerweile über das Jahr hinweg so 3, 4 Wettbewerben teilgenommen und habe da eine gewisse Faszination für entwickelt und wollte die mal unters Volk bringen und ein paar Beispiele zeigen und ein bisschen erklären, wie ich mir erhoffe, da gut drin zu werden und warum man das überhaupt macht und was das überhaupt ist. Und dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal mit der Kernfrage an. WTF ist CTF? Also im Grunde genommen ist es ein Wettkampf, bei dem Leute gegeneinander antreten und versuchen, Sicherheitslücken in Programmen zu finden oder in Services, in Diensten oder in Binaries oder in der Operational Security von Unternehmen oder Ähnlichen, einfach Sicherheitslücken zu finden und diese Sicherheitslücken auszunutzen und dann infolge dieses Ausnutzens der Sicherheitslücke einen kleinen Schnipsel von Strings, von Buchstaben zu finden und den irgendwo einzugeben und dafür Punkte zu kassieren. Also das ist im Grunde der Wettkampf. Teil und was man unter anderem auch unter CTF versteht, ist eine Lernplattform, wo man quasi asynchron, nicht im Wettkampf gegen andere, sondern für sich alleine diese Punkte sammeln kann. Und im Grunde ist es ein großes Spiel. Also Leute machen das zum Spaß und das sieht dann so aus. Also ich habe mal ein Beispiel mitgenommen vom DaVinci CTF 2022 und da ist zum Beispiel eine Frage: In what city is the statue of this monkey found? Wrap it around with the wrapper. So, und dann hat man halt eben dieses Flaggenformat. Das ist am Ende den String, den man dann da eingeben muss. Und die Frage, die sich jetzt hier ergibt, ist so, wie geht man jetzt da ran? Was kann man tun, um diese Frage zu beantworten? Und ein großer, großer Teil von CTFs sind Suchmaschinen. Und deswegen würde ich mal vorschlagen, nehmen wir uns einfach eine Suchmaschine und generieren mal irgendwie eine Eingabe und versuchen damit herauszufinden, was diese Flagge sein könnte. Und sagen mal, okay, die Aufgabe ist irgendwie ein Monkey und wir suchen eine Statue. Und dann gucken wir vielleicht noch bei Bildern, damit wir das wiedererkennen. Schlecht. Finden wir nichts. Okay, gibt es vielleicht irgendwie ein Merkmal in diesem Bild? Ist einem was aufgefallen, was man nutzen könnte, um jetzt die Suche etwas zu verfeinern? Hat da jemand eine Idee? Ich könnte vielleicht das Bild nochmal zeigen, wenn das nicht zu anstößig war. Was sticht so ins Auge, irgendjemand? Wir versuchen das mal. Ich glaube, es ist offensichtlich. Und das sieht doch schon viel besser aus. Und dann sehen wir gleich in der Suche, allein dadurch, dass wir halt irgendwie so ein bisschen logisch gedacht haben am Ende, findet man schon mit 3 Stichworten gleich die Lösung. So, das ist dann halt irgendwie Prag, scheinbar. Und am Ende sieht dann die Flagge so aus, ne, war ja vorgegeben, DVCTF, einpacken, Prag, zack, Punkte. Erste Aufgabe gelöst. So funktioniert CTF im Grunde genommen. Und wie das dann tatsächlich aussieht, wenn Leute das machen. Ach nee, Kategorien. Genau, unterschiedliche Kategorien. Das war jetzt eins aus der Kategorie Open Source Intelligence. Ja, da geht es halt darum, dass man über öffentliche Ressourcen Informationen findet, was halt ein großer Teil in der Sicherheitsindustrie ist, wenn Leute Unternehmen auf die Sicherheitsaspekte testen wollen. Dann gehen sie als allererstes zur Reconnaissance erstmal her und suchen sich Informationen, öffentlich zugängliche Informationen über ein Unternehmen raus. So, und Das ist halt ein großer Aspekt in der IT-Sicherheit. Und deshalb ist da die Kategorie Open Source Intelligence mit drin begriffen. Und das war jetzt eben über die Suchmaschine einfach die öffentlichen Informationen, die so irgendjemand anders schon mal für einen gesammelt hat, abgreifen, ist eine der Kategorien. Und wer sich den Einleitungstext oder den Beschreibungstext des Vortrags durchgelesen hat, wird vielleicht auch über die Formulierung gestolpert sein, dass das Capture the Flag nicht nur unbedingt was für IT-Security-Studierenden ist, sondern halt eben auch für jeden. So eine Sache kann jeder machen, ne? Einfach irgendwie eine Aufgabe im Bereich Open Source Intelligence lösen. Das geht dann natürlich stufenweise, wird man dann tiefer in die Themen der IT-Sicherheit reingeführt. Man hat dann halt irgendwie noch so Sachen wie Forensic. Es geht dann darum, irgendwie Logs zu analysieren, ob irgendwas passiert ist, ob da irgendein Indicator of Compromise in den Logs zu finden ist. Dann kriegt man halt da irgendwie eine Log-Datei hingeworfen und muss die durchsuchen. Ist dann so quasi die zweite Stufe. Das kann eigentlich auch noch irgendwie jeder so ein bisschen mit logischem Denken. Und dann geht es halt wirklich so ans Eingemachte, so Web-Application Exploitation. Geht dann halt darum, dass man sich ein bisschen mit Web-Applikationen auskennt. Und je nachdem, wie dann so die Stärken liegen, sortiert man sich dann irgendwie so in die Kategorien der Aufgaben ein, die man vielleicht am besten lösen kann. Und da gibt es noch viele, viele mehr. Blockchain unter anderem ist jetzt in den letzten Jahren immer mal wieder aufgetaucht. Die Kategorie gab es früher nicht so inflationär, wie sie aktuell benutzt wird. Da geht es dann immer darum, irgendwie Bugs in solchen Smart Contracts zu finden, die auszunutzen und darüber dann die Flags zu erhalten. Und so ein Wettkampf in live sieht halt so beim Zuschauen so mittelspektakulär aus. Sind halt ein Haufen Leute an Rechnern. Hat so ein bisschen den E-Sport-Charakter. Ne? Man sitzt halt irgendwie mit Leuten in einem Raum, daddelt an seinem Computer rum. Aber der Teil, der ja richtig, wirklich spannend ist, ist das Virtuelle, was da alles hinter noch steht. Und das zum Beispiel ist so eine Plattform, die zur Übung genutzt wird. Das heißt Pico-CTF. Und da kann man eben solche kleinen Aufgaben finden und die dann asynchron lösen. Das ist ein kontinuierlicher Wettbewerb praktisch. Man kann halt irgendwie Punkte sammeln. Ich habe da aktuell 0. Man kann da Punkte sammeln und sich quasi mit anderen messen und weiter aufsteigen. Das ist also die komplette Gamification von diesem Thema IT-Sicherheit. Man wird da so wirklich Schritt für Schritt rangeführt und kriegt immer wieder kleine Belohnungs-Dopamin-Häppchen, da dran zu bleiben, am Ball zu bleiben. Und weitere Plattformen, die auch sehr gut Anfänger geeignet sind und aber auch bis zum Expertenlevel alles irgendwie abdecken, sind zum einen TryHackMe. Da gibt es immer noch so Erklärungstexte mit bei, das ist die oben rechts, zum Beispiel zu den OWASP Top 10, das sind Web-Sicherheitslücken von Web-Applikationen. Gibt es ganze Räume zu, praktisch, das ist deren virtuelles Modell von so einem Erklärtext mit irgendwie Antworten, die man da geben muss. Das heißt bei denen Room. Und das kann man eben nutzen, um zu lernen. Und bei Hack the Box geht es dann eher schon noch darum, dass man irgendwie auf eine VM geworfen wird. Man bekommt eine Adresse muss dann einfach von Null anfangen und irgendwie rausfinden, wie man da reinkommt. In den meisten Fällen. Das sind halt eben so Lernplattformen. Und wie wird das Ganze gespielt? Also es gibt zwei Modelle des Spiels. Das eine ist Jeopardy, wie wir vorhin schon gesehen haben, quasi dieses On-Demand-Prinzip, dass man so kleine Aufgaben bekommt. Und dann gibt es noch Attack-Defense. Da gehe ich jetzt noch mehr drauf ein, was das eigentlich bedeutet. Also Jeopardy, der Name stammt aus einer bekannten amerikanischen Quizshow, wo es darum geht, irgendwie nach dem Geld, Gewinngeld, was man da bekommen kann, die Antworten zu geben, die Fragen zu geben, zu Antworten, die man bekommt. Da diese Spiele diesen Stil haben, dass es halt unterschiedliche Kategorien und Punkte dafür gibt, wird diese Kategorie Jeopardy genannt, diese Spielart Jeopardy genannt. Hier ist mal ein Beispiel, das ist das Down Under CTF von diesem Jahr. Und da sieht man eben, gibt es unten eben die Kategorie Open Source Intelligence und darüber die Kategorie DFIR, das ist Digital Forensics and Incident Response, also eben irgendwie Logs durchlesen, durchparsen und irgendwie verstehen. Und das ist eben die Jeopardy-Kategorie. In dem Live-Spiel geht es dann halt tatsächlich darum, dass wenn wir jetzt mal annehmen, irgendwie oben links, das sind die Veranstalter von der, von dem Wettbewerb. Und die zwei Teams rechts versuchen, diese Aufgaben zu lösen. Das heißt, die sitzen kollektiv da dran, nehmen sich diese Aufgaben vor, jeder nach seinen Stärken. Man spricht sich irgendwie untereinander ab, wer was macht, organisiert das Ganze irgendwie für sein Team durch, löst die Aufgaben und gibt die Flags praktisch an die Veranstalter weiter. Aber jedes Team praktisch für sich. Und dann am Ende gibt es ein Scoreboard, es wird verglichen, wer wie weit gekommen ist. Und Attack Defense sieht erstmal ähnlich aus, hat aber einen ganz, ganz anderen Charakter. Dabei geht es dann wirklich darum, jedes Team bekommt im Voraus eine VM, eine Stunde vorher, gibt es halt eine virtuelle Maschine mit Sicherheitslücken, eingebauten Sicherheitslücken. Also meistens, es gibt natürlich Abweichungen von diesen eine Stunde vorher, von den Parametern. Aber meistens ist es halt irgendwie eine Stunde vorher, gibt es eine VM für alle Teams, die teilnehmen wollen. Und die können dann erstmal analysieren, die Teams, können gucken, was für Sicherheitslücken die in dieser VM finden. Und dann geht es darum, dass sie selbst ihre VM sicher machen, diese Lücken zu patchen, irgendwie ne, dafür zu sorgen, dass da keiner mehr durchkommt. Und währenddessen, das gleiche Team, die gleichen Leute, müssen währenddessen auch noch die Maschinen von den anderen mit den Lücken, die sie gefunden haben oder halt auch über andere Wege, die versuchen, die Maschinen von den anderen einzunehmen und dann bestimmte Flags eben aus dem System herauszuholen, wieder Text-Strings aus dem System herauszuholen und die dann eben an den Veranstalter weiterzuleiten, um zu beweisen, dass sie da waren. Genau, das ist dieses Spielmodell. Das sind die beiden größten, mir fällt auch kein anderes ein. Die werden so am häufigsten gespielt. Und das ist ein ganz anderes Niveau. Ne? Das ist live, so man muss irgendwie mit anderen in Interaktion treten. Da gibt es wildeste Ausuferungen von diesen Wettbewerben. Auf der DEFCON machen sie das regelmäßig und da wird dann irgendwie werden Wanzen in Hotelzimmern von Teilnehmern versteckt und so. Alles erlaubt. Gar kein Problem. So, ne? Also das ist ein ganz, ganz anderes Level zu dem Jeopardy-Style, zu jeder sitzt irgendwie so in seinem Zimmerchen und macht was. Hat auch seinen Charme, ist auch meine präferierte Methode. Sowas habe ich noch nicht gemacht, aber würde ich mich auch mal drüber freuen, an sowas teilzunehmen. Aber wie gesagt, ganz anderes Niveau, macht aber sicherlich auch Spaß. Wer richtet aus, wer hat ein Interesse daran oder wer ist auch überhaupt in der Lage, quasi diese Rolle hier oben links einzunehmen, ja, den Veranstalter zu spielen. Das sind primär Universitäten, klar, Wissensvermittlung und das Ganze drumherum. Firmen, die einfach so Google und so, die machen sowas auch mal gerne, um Talente zu werben, zu rekrutieren. Selber CTS-Teams bringen da auch eigene Wettbewerbe an den Mann. Und eben auf Konferenzen, wie gesagt, vorhin schon die DEFCON erwähnt, das Chaos Communication Congress hat auch meistens irgendwie ein CTF. Wir haben auch unten ein CTF. Da findet sowas statt, ja, da kann man daran teilnehmen. Und die haben halt unterschiedliche Interessen und die sind auch immer unterschiedlich aufgebaut und stellen halt auch eben mit unterschiedlichem Fokus dann die Aufgaben. So ein Google hat dann auch mitunter mal irgendwie ein Interesse daran, eigene Dienste da analysieren zu lassen und da irgendwie Lücken finden zu lassen im Rahmen von so einem Wettbewerb. Gibt es auch, schlägt in die gleiche Kerbe, ist aber ein anderes Prinzip, ist eher so in Richtung Bug Bounty, gibt es dieses Pwn to Own. Da kann man dann quasi, das sind oft auch einfach die gleichen Leute, die Überschneidungen sind da groß. Sind dann Leute, die quasi an anderen Gelegenheiten CTFs machen, gehen dann zu einem Pwn to Own. Und da geht es dann darum, dass irgendwie, ich glaube, es hat angefangen, Apple hatte ein iPad hingestellt oder so und neuestes Update, alles top, so wie man das haben sollte. Und dann war die Challenge so, kommt mal da rein. So, denkt euch irgendwas aus und versucht, das zu knacken. Und wer es schafft, darf es mitnehmen. Deswegen Pwn to Own. Bisschen anderes Spielprinzip, aber am Ende sehr große Überschneidungen. Und wenn man herausfinden möchte, wo und wie und wann man teilnehmen kann, im Rahmen von der Frage, wer richtet aus, gibt es diese eine Quelle. Ja, es gibt praktisch keine andere. Die haben da komplettes Monopol. Machen das auch einfach sehr, sehr gut. ctftime.org. Ich habe am Ende noch eine ganze Linkliste mit Sachen, die ich erwähne. Die ist auch dabei. auf jeden Fall die erste und quasi einzige Adresse, um festzustellen, wo jetzt gerade CTFs stattfinden. Und da sieht man dann irgendwie Upcoming Events und da ist auch immer schön das Scoreboard von den Teams, die schon was gerissen haben und wir sind da auch irgendwo ganz, ganz, ganz weit unten. Tauchen dann nicht auf. Und genau, das ist halt so die Quelle für alles in dem Rahmen. Wer richtet aus? Das kann man da rausfinden. Und auf der anderen Seite, wer spielt das überhaupt? Wer hat ein Interesse, an einem CTF teilzunehmen? Das sind halt auch wieder primär Schülerinnen und Schüler und Studierende, einfach um des Lernens willens. Angestellte, das ist dann praktisch wie so eine Laufgruppe. Ja, es gibt halt irgendwie Leute, die nehmen am Marathon teil für ihr Unternehmen und tragen so ein Shirt von ihrem Unternehmen. Und dann gibt es halt irgendwelche IT-Security-Firmen, die sich dann damit brüsten, an CTFs mit ihrem Team teilgenommen zu haben. Und natürlich halt irgendwie Privatpersonen, die einfach Spaß an der Freude haben, sind dann teilweise auch überraschend kleine Teams. Also es gibt da Teams von Unternehmen, die halt so gerade in China, die halt irgendwie so 80 Personen dann mitbringen zu so einem CTF, wenn es keine Beschränkung gibt, damit die einfach alles platt machen. Und dann sieht man in der gleichen Kategorie so auf Platz 2 irgendwie so ein Zweier-Team. Leute, die es einfach auch total drauf haben, noch mehr als alle anderen, aber halt diesen Threshold einfach nicht schlagen können. Sehr, sehr interessante Dynamik. Und das sind dann halt oft Leute, die nicht unbedingt für ihr Unternehmen spielen. Und ja, warum wird gespielt? Natürlich Spaß am Thema. Zumindest für mich ist das ein großer Faktor. Also ich nehme mir da ein ganzes Wochenende frei und das nicht, weil ich das muss, sondern weil ich da einfach Bock drauf habe. Und zum Lernen, zur Übung. Und damit man natürlich am Ende sagen kann, na geil, hier Platz 2 oder nee, Platz 1 natürlich, man möchte Platz 1 werden, damit man damit ein bisschen angeben kann. Und was auch eine Sache ist, es gibt Preisgelder. Ja, also werden Preisgelder ausgeschrieben, erster Platz kriegt dann irgendwie $4,098, zweiter Platz kriegt 2048, dritter Platz kriegt 1024 und so. Gibt es dann Preisgelder. Und es gibt auch immer wieder Preisgelder für die bestgeschriebenen Write-Ups. Jede Aufgabe wird am Ende quasi bis zu einem, gehört zum guten Ton, dass man, wenn man eine Aufgabe gelöst hat, am Ende zusammenfasst und hinschreibt, wie man es gemacht hat, damit andere das nachvollziehen können. Und dann werden in manchen Capture the Flags eben auch Preisgelder verteilt, wer das beste, umfangreichste Write-Up geschrieben hat, wer Aufgaben so gelöst hat, wie sie nicht vorgesehen waren zu lösen. Sieht man ja dann auch nur in einem Write-Up, weil am Ende sehen die Veranstalter, hat eine Flagge oder nicht. Ich kann ja nicht wissen, also oft nicht wissen, wie. Und manchmal gibt es auch ein Preisgeld für das unterhaltsamste Write-Up. Das kann dann auch Schmuh sein, aber es muss halt unterhaltsam sein. Und was da noch hintersteht, ist Black Badge. Das ist so eine Eigenheit von der DEFCON, ist das, glaube ich, die Konferenz. Wenn man da auf den CTFs oder auf den Veranstaltungen generell von denen erster wird, erhält man ein schwarzes Badge und das heißt, man kriegt lebenslang freien Eintritt für die Veranstaltung. Das ist ganz schön geil und das ist Grund genug, da auch teilzunehmen teilweise für manche Leute. Also die Motivationen sind da vielfältig, sage ich mal. Genau, ich habe noch ein Beispiel mitgebracht und jetzt wird es spannend, weil ich habe ein sehr lustiges Audio-Setup, weil das alles nicht funktioniert hat, aber ich hoffe, das klappt jetzt einfach. Wir haben hier noch ein zweites Aufnahmegerät und ich habe meine eigenen Boxen und so, aber Man muss keine Stimme hören, sondern ihr werdet gleich selber feststellen, was da passiert. Also die Aufgabe war einfach nur eine Audiodatei. Du kriegst dann irgendwie eine WAV hingeworfen und ja, steht dann Rage drüber. Mehr nicht. Gehen wir nochmal zurück hier. Machen den zu. Wir werden sehen. Ne? Irgendjemand eine Idee, was die Lösung sein könnte?
Nicht den Morsecode betrachten.
Bitte?
Nicht den Morsecode betrachten.
Nicht den Morsecode betrachten. Aha! Hat jemand Morsecode gehört? Das ist auf jeden Fall schon mal richtig. Kannst du ja nochmal abspielen? Vielleicht haben das alle gehört da hinten auch so? Kann man das irgendwie, ist das okay? Okay, ich mach das trotzdem nochmal, weil es so schön war. Kommt jetzt auf den Boxen vielleicht noch mehr zur Geltung als irgendwie auf was mit Bass? Aber den Morsecode kann man da schon so ein bisschen raushören. Ja, dann würde ich mal einfach vorschlagen, wir gucken mal, wie wir da jetzt irgendwie rankommen, weil ich habe ehrlich gesagt nicht die Nerven dafür, mir das Ding da irgendwie 24 Mal hintereinander anzuhören und zu versuchen herauszufinden, was denn dieser Morsecode da jetzt tatsächlich ist. Das heißt, ich nutze ein Tool dafür. Und zwar nehmen wir da mal statt den VLC-Player ein Audacity. Das ist ein Audiobearbeitungstool. Damit kann man dann das hier sehen. Achso, ich sollte die Boxen vielleicht anlassen, damit man das auch zwischendurch nochmal hören kann, weil es so schön ist. Genau, und was wollen wir jetzt machen? Hat irgendjemand einen Plan? Kennt sich jemand aus mit Audio? Ja? Filter, ja? Ja. Welche Frequenz würdest du da so vorschlagen? Die von Morsecode, ne? Perfekt, machen wir das. Gucken, ob ich das jetzt noch finde. Über Analyze, Plot Spektrum. Oh! Welche nehmen wir denn da? Das sticht ein bisschen raus, ja? Ich hätte jetzt vorgeschlagen, wir nehmen das hier, was so ein bisschen häufiger vorkommt als alles andere und auch lauter ist. Das liegt dann zufällig gerade bei genau 500 Hertz. Und ich habe da mal was vorbereitet. Ein Effekt. Jetzt müssen wir noch gucken. Der hier. Zufällig. Ein Filter. Bei 500 Hertz. Okay. Bisschen übersteuert, ja, aber... Kann jemand Morsecode? Keiner? Schade. Nächste Challenge. nein, natürlich gibt es auch dafür ein Tool. Das muss man aber kennen. Oder finden. Leute benutzen Suchmaschinen. Und ich weiß gerade selber nicht, wie es heißt. Deswegen gucke ich einfach in meinen Notizen nach. Morsecode World. Das hier können wir jetzt wieder ausmachen, das brauchen wir nicht mehr. Ach so, ja, vielleicht wollen wir das auch noch exportieren. Save Project Before Closing, Cancel. Vielleicht wollen wir da vorher noch irgendwie ein bisschen, können wir das nochmal, Kompressor oder so? Da müsste man jetzt nochmal reinhören. Bringt das was? Das sieht doch besser aus. Übersteuert das nicht so sehr und dann exportieren wir das nochmal wieder als WAV und sagen hier irgendwo Rage filtered. Ja, Albumtitel lassen wir mal weg. Gut, hat sich jemand den Namen gemerkt von der Webseite hier? Morsecode World. Versuchen wir das doch mal. Jetzt kann man es aber wirklich ausmachen. Da kann man so eine Datei dann einfach hochladen. Ja, diesen Text fasse ich mal zusammen. Es gibt Morsecode, interessantes Konzept, aber wir interessieren uns ja eigentlich nur für die Lösung von unserem
von unserem Capture the Flag. Nee, das war nicht im Workspace, das war in Documents. Bin ich blöd? Da. Enter, Nuke. So, da haben wir unsere gefilterte Datei. Werfen die hier rein. Und jetzt macht das Dinge. Und versucht hier automatisch schon aus dem Audio, weil wir das vorher so schön sauber gemacht haben, versucht es das Morse zu übersetzen. Und Ramentibido könnte man jetzt da reinwerfen. Oder man könnte noch mal ein bisschen mit den Parametern spielen, weil das Ding heißt da Rage. Und ich hätte jetzt vermutet, dass irgendwie hier das N kein N ist. Das heißt, wir stellen das mal noch mal hoch. Noch mal Clear Message. Ri ist auch falsch. Rinto. Ah, interessant, interessant. Man muss da ein bisschen experimentieren manchmal. Ragins. Ja gut, ich will es jetzt auch nicht hier tausendmal versuchen. Man muss dann halt ein bisschen gucken, dass da auch keine... Also es ist halt ein englisches oder australisches CTF. Da wird halt vielleicht nicht so ein Ü mit Überstrich da drin sein. Man spielt dann halt ein bisschen mit diesen Parametern rum. Und am Ende kommt man dann auf Raging to Weird Libido. Packt das in dieses Flaggenformat und bekommt dann seine Punkte dafür. Und das mit dem Audio war jetzt aus der Kategorie Miscellaneous. Das gibt es dann auch noch meistens bei den Capture the Flags. Das ist einfach so eine Kategorie, wo alles reinfällt, was jetzt nicht in irgendeine Kategorie reinfällt. Dazu gehört eben so Audiospielereien auch dann da rein. Und ich habe noch ein drittes und vorerst letztes Beispiel mitgebracht. Und da ist die Aufgabe schon ein bisschen mehr in Richtung Programmierung und IT-Sicherheit auch richtig so den harten Kern der Sache. Und da ist die Frage einfach nur, Python is memory safe, right? Und dann bekommt man so eine Python-Datei. Beziehungsweise oft bekommt man dann nur irgendwie eine Netzwerkadresse und da muss man dann im Zweifel irgendwas gegenwerfen, damit das die Flag ausspuckt. Mal ein bisschen gegentreten. Und da man dann gezielt dagegen treten möchte, wird dann, wenn die Leute nett sind, ein Source-File mitgeliefert, wo dann der Code drinne steht, den man da jetzt auszutricksen zu versucht. Das habe ich hier auch nochmal. Kann man das lesen? Wir brauchen jetzt...
Ich kann es lesen.
So?
Noch dreimal.
Dann geht der Pfeilname gleich rechts raus hier. Okay, wir gucken uns erstmal die Aufgabe an. Haben hier dieses Python-File. Was passiert denn da? Also wir importieren irgendwie C-Types, C, DLL, Dynamic, was ist das? Dynamic Linked Library ist das. Haben dann da so ein Objekt, was das da so reintut, und dann bauen wir über die C-Buffer, das ist der Type, den wir oben importiert haben, bauen wir uns einen Puffer wahrscheinlich, dann noch einen, nehmen dann unsere Dynamic Linked Library, die wir von da oben geholt haben, und machen ein Gets auf Buffer 1. Und dann prüfen wir, ob der Byte-String DUCTF in dem Byte-String von Buffer 2 drin ist. Also ich ahne Böses. wir müssen scheinbar irgendwie was in Buffer 1 schreiben und gucken, dass das dann irgendwie in Buffer 2 läuft. Wie machen wir das? Jemand eine Idee? Ja? Ja. Ah ja, okay, du meinst also, wir schreiben in Buffer 1 schreiben wir 512 rein und dann tun wir einfach noch mehr rein. Okay, ja, ja, ja. Ja, können wir versuchen. Also ich arbeite gerne und viel mit Python und es gibt eine wunderbare Bibliothek, die heißt PwnTools und die ist zufällig von Leuten, die CTFs lösen, gebaut worden und sehr darauf spezialisiert, dass man jetzt nicht from scratch anfangen muss, irgendwie, wie baue ich mir jetzt meinen Bytestream hier zusammen und jag den im Zweifel noch übers Internet und so. Das will ich alles gar nicht tun, sondern ich will das einfach irgendwo reinwerfen und genau diesen Gedanken auffassen, so ich möchte jetzt da so 512 Bytes hin tun und möchte da nicht bei Adam und Eva anfangen. Und dafür gibt es schon eine Bibliothek, die findet man dann nachher auch in den Notizen. Die heißt PwnTools. Und da kann man sich jetzt mal entweder durch die Doku arbeiten oder man schaut sich an, wie man das lösen kann. Also wir können ja mal gucken, ob wir hier irgendwas finden, was uns dabei hilft. Exception, ELF. Am Ende wollen wir irgendwo diesen Prozess drin starten und da was hinsenden. Achso, ich muss JavaScript mal aktivieren, nicht so paranoid sein hier. Dem trusten wir mal. Process, Tubes. GDB. Get started. Making connections. Schau an. Wir haben hier einen Remote und wir haben hier, ich glaube, das ist das, was wir suchen. Wir wollen hier diese Python-Datei einmal ausführen und dem einfach diesen Bytestring dagegen entgegenwerfen. Das heißt, machen jetzt hier mal ein neues Fenster auf. Vielleicht daneben. Nicht zwei, eins reicht. Machen das nochmal ähnlich groß. Und nennen das mal großspurig Solution und sagen dem jetzt hier from PwnTools importe mal einfach alles. Und was haben wir da? Process. Dann sagen wir hier unser P ist ein Process und wir sind glaube ich im gleichen Verzeichnis, das heißt wir können ihm einfach sagen baby, das wurde glaube ich so geschrieben. So, und dann haben wir da hoffentlich irgendwie einen Prozess, mit dem wir interagieren können. Das heißt, wir senden dem jetzt mal nicht vielleicht ein Sleep, aber vielleicht unsere 512 Bytes. Was Sendline oder Send? Sendline. Vielleicht probieren wir erstmal aus, ob es überhaupt funktioniert und senden ihm mal nur irgendwie A und sagen dann pReceiveLine. Und printen uns das aus. Schauen, was er sagt.
Das ist so mittel. Ich glaube, die heißt so. Cool. Alles kaputt. Okay, das hat scheinbar nicht funktioniert, aber wir schaffen es zumindest schon mal irgendwie. Also ausgeführt wird, der Prozess wird gestartet. Ah ja, guck an, er ist schlau genug, um zu sagen, er nutzt jetzt halt diese Datei statt den, den ich angegeben habe. Da hat er was gefunden und bindet sich erstmal an den dran. So, wir haben jetzt aber nur ein A hingesendet. Wir wollten ja 512 Zeichen senden. Ja, war aber doch richtig. Baby.py. Das ist so ein Wortspiel, weil die Kategorie heißt Pwn und das ist ein Python. Dann Leute werden kreativ. Gibt's ganz oft. Genau, aber wir können ihm ja, damit er gleich nicht mehr meckert, können wir ihm ja hier nochmal mitgeben, er soll diese Sache nutzen. Und dann machen wir vielleicht irgendwie unseren, ich nenne ihn mal Filler Bytes. Und sagen ihm hier, machen wir mal vor, nehmen wir mal A, vor, was war 512? So, dann haben wir jetzt hier unseren Filler und da wollen wir jetzt noch irgendwie was drüber hinaus senden. Und sagen ihm hier, was erwartet er da? DUCTF. Schmeißen das damit rein. Und bekommen eine Response und printen die auch wieder. Ah ja, String cannot be interpreted as an integer. Was machen wir da? Wir machen... Bytes. Haben wir vielleicht. Ups. Kann jemand Python? Klassisches Debugging an der Stelle. Okay, also wir haben hier ganz viele... soll ich mal eine Liste? Ja, okay, klar. Da muss ich ihm vielleicht noch sagen, hier irgendwie join die mal alle zusammen. Mach mir da mal join drüber. Hey. Und sag dann hier... Bytes? Ich kann doch, Strings kann ich doch noch Bytes casten, oder? Weiß das jemand? String, da muss ich ihm ein Coding mitgeben. Also ihr seht, dieser Prozess ist iterativ. Manchmal dauert das auch ein bisschen. Geben wir ihm hier noch ein UTF-8 mit, ganz gut. Auch wenn es wahrscheinlich auch ein ASCII getan hätte. Und hier müssen wir ihm dann natürlich auch noch ein Encoding mitgeben. Und jetzt finden wir heraus, dass wir keine Byte-Strings mit Plus konkatenieren können, sondern sagen hier haben wir einen Byte-Filler und dann tun wir den ist eigentlich egal, ne? Ich kann so das da hinten dranhängen und eben dann hier und jetzt haben wir einen Syntaxfehler. Da fehlt eine Klammer. Ne, da ist eine zu viel.
So. Schauen wir mal. Nice. This is a flag. Cool. Also deine Idee hat funktioniert. Gratulation, Sie haben eine Flagge gefunden. Und das sendet man dann am Ende. Kann man hier quasi dank dieser Bibliothek sagen, ich ersetze jetzt hier meinen Prozess durch ein, hier oben hatten wir das schon, irgendwie ein Remote, ja. Dann kann man quasi diese Lösung, die man hat, einfach 1:1 übernehmen und sagen, sende das mal nicht an meinen lokalen Prozess, weil ich habe halt hier diese lokale Datei jetzt damit ausgeführt. Und this is a flag ist halt nicht die Flagge. So, das habe ich jetzt beispielhaft, weil in der Datei sehen wir, der ruft halt hier die Flag.txt auf. So, das ist das, was dann auf dem Server auch passiert. Da liegt halt die Datei neben. Und ich habe jetzt hier, weil ich die nicht kenne, die Flagge, habe ich reingeschrieben, this is a flag, so, damit ich halt wissen kann, wann ich die richtige Ausgabe habe. Und das heißt, 1:1 kann ich diese Lösung jetzt hier praktisch sagen, okay, remote und mach das mal gegen den server.com. Ja? Und dann schmeißt er diese Lösung dagegen und man hält dann die tatsächliche Flagge. Und genau für diesen Anwendungsfall ist halt diese Bibliothek geschrieben und das ist super cool, dass Leute sich da so reinknien und das für einen zur Verfügung stellen, damit man das benutzen kann und schneller wird. Genau, das war das kompliziertere Beispiel. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig. Und dann kommen wir noch zu ein bisschen Techniken, was ich mir so selber angeeignet habe, jetzt zu tun über das eine Jahr, was ich das jetzt mache. Wodurch ich mir jetzt erhoffe, ein bisschen besser zu werden und wo ich dachte, dass euch das vielleicht auch hilft, wenn ihr daran teilnehmen wollt, an den CTFs. Und zwar einmal ist das Write-Ups lesen, also diese Zusammenfassung von Leuten, die Aufgaben gelöst haben, anschauen, nachvollziehen. Sowas wie hier jetzt, dass jemand die Lösung präsentiert, gibt es dann auch. Leute geben sich erstaunlich viel Mühe mitunter, diese Write-Ups zu schreiben, weil es gibt halt eine Belohnung manchmal. Und diese Übungsplattformen zu nutzen und Kommunikation. Das ist tatsächlich eine Sache, die unheimlich hilft, sich mit anderen darüber auszutauschen, Gruppen zu bilden, sich gemeinsam daran zu setzen. Wenn man abends alleine vorm Rechner hockt und ein Wochenende in die Tasten hackt, hat das auch seinen Reiz. Aber mehr Spaß macht es natürlich, wenn man sich eine Gruppe sucht und die Aufgaben zusammenlöst. Und ich weiß nicht, wie ich in der Zeit liege. Achso, boah, easy. Genau, Kommunikation ist eine Sache. Ressourcen zum Lernen und Üben. Wie gesagt, Hack the Box, Try Hack Me. Over the Wire ist noch so eine Sache. Damit habe ich praktisch vor Jahren einmal schon mal den ersten Einstieg gefunden. Das ist so ein stufenweise, also diese Webseite bietet Endpunkte an, die man ansprechen kann und sich da dann einloggt über einen SSH, über einen Shell. Und dann gibt es da immer kleinere Aufgaben. Und jede Lösung der Aufgabe lässt einen quasi auf den nächsten Endpunkt zugreifen. Und so tastet man sich dann da so von Shell zu Shell voran. Bisschen anderes Prinzip, aber geht halt eben auch darum, quasi diese Flag da zu finden, die dann kein random Zeichenstring ist, sondern halt eben die Adresse von dem nächsten Server. Auch ganz cool. Das findet man dann eben unter overthewire/wargames. Das macht das automatisch, wenn man da die Seite aufruft, hat keinen Index. Wargames war ganz witzig, da hatte das die Metameute hier an der Uni vor Jahren mal so ein Event, das hieß Waffles and Wargames, da haben sich alle getroffen, dann wurde im Keller vom Gebäude 61 Waffeln gebacken und man hat dann stundenlang auf dem Bildschirm gestarrt und ja, sowas gemacht. Und dann gibt es noch das Pico-CTF, wie schon vorhin vorgestellt, und ctf.sshuzl.de. Diese Menschen sind auch unten und freuen sich sicher darauf, mit euch ins Gespräch zu kommen und euch zu zeigen, was die so mitbringen. Und wen ich noch total empfehlen kann, und das mache ich also eigentlich fast nie, weil ich YouTube und die Unternehmen, die dahinter stehen, nicht leiden kann, aber dieser Mensch hat sich nun mal diese Plattform ausgesucht, Root of the Null. Der heißt John Hammond, ist, glaube ich, Brite von Beruf. Und der stellt Challenges vor und hat diesen Ansatz quasi nicht, die Lösung vorher schon zu kennen, sondern fängt an aufzunehmen und geht seinen kompletten Lösungsweg durch und hat halt wirklich dann irgendwie 2,5 Stunden Videos, wo er dann erklärt oder halt auch verzweifelt an diesen Aufgaben. Natürlich schneidet er dann so ein bisschen raus und wenn irgendwas komplett nicht gelingt, dann denke ich mal, wird er das auch nicht zeigen. Aber der macht das sehr authentisch, wollte ich damit sagen. Sehr empfehlenswert, auf jeden Fall. Und das waren jetzt Techniken, die man machen kann zur Vorbereitung oder zur Nachbereitung von so einem Event. Was man machen kann, während man jetzt da irgendwie unter Zeitdruck an einem Wochenende versucht, 400 Aufgaben zu lösen, ist ganz oft vergleichen mit der Standard- oder Referenzimplementierung. Ja, das ist ganz viel Open-Source-Kram. So, es gibt immer irgendwie haufenweise Dokumentation zu dem ganzen Stuff. Guckt euch das an. Also nach dem Motto, warum 5 Minuten Dokumentation lesen, wenn ich 2 Stunden debuggen kann. Lieber die Dokumentation lesen, dann ist man schneller. Und vergleichen mit der Standard- und Referenzimplementierung von irgendwelchen Krypto-Algorithmen, wenn da halt irgendwie drin steht, so man braucht unbedingt mit Primzahl, die ist lang und dann steht da in der Implementierung, die ihr knacken sollt, ja, 42. Cool, Lücke gefunden. Vielleicht muss man dann noch rausfinden, wie man sie ausnutzt, aber das sind immer sehr gute Indikatoren. Was mir persönlich noch hilft, um nicht komplett zu verzweifeln, ist Timeboxen. Ja, ich nehme mir eine Aufgabe vor und sage, 2 Stunden. Maximum werde ich da reinpulvern. Wenn ich dann keinen Lösungsansatz habe oder nicht weiterkomme, breche ich das ab und suche mir was Neues. Damit man nicht das ganze Wochenende damit verbringt, irgendwie Zeile für Zeile durch irgendwelchen random JavaScript-Code durchzugehen. Spreche da aus Erfahrung. Hilft Timeboxen dabei, das ein bisschen einzugrenzen, die Losses zu cutten, wie die Hedgefondsmanager in Amerika sagen würden. Was natürlich hilft, sind Suchmaschinen und wieder Kommunikation. Ja, auch während des CTFs mache ich das total gerne mit Leuten, die das mit mir zusammen machen, so ein gemeinschaftliches Dokument irgendwie zu haben, wo man einfach alles reinschreibt, ja, wo man drauf zugreifen kann. Jeder kann da reinschreiben, was er will. Es gibt da diverse Lösungen. Auch wir vom Chaoticum haben da eigene Infrastruktur, wo man dann in Markdown Notizen machen kann und die jeder gleich dann sehen kann. Und ja, es geht wieder um Kommunikation A und O. Also ich hatte sogar schon die Situation, wo irgendjemand eine Aufgabe angefangen hat, seinen Lösungsweg, den er hatte, da reingeschrieben hat, bis zu einem Punkt, wo er nicht mehr weiterkam. Ich bin spontan in diese Gruppe eingeladen worden, um da jetzt an dem CTF teilzunehmen, kannte diesen Menschen nicht, der war im Schlafen. Und ich habe mir diese Notizen angeguckt und dachte, ah ja, guck mal, da könnte man ansetzen. Und dann habe ich die Aufgabe zu Ende geführt und das dann auch in diese Notizen reingeschrieben. So, ne? Das hilft unheimlich, wenn man sich da halt irgendwie gemeinschaftlich dran setzt, will ich damit sagen. Sollte eigentlich klar sein, aber manchmal vergisst man das im Wahn, dass man sich ja auch vielleicht absprechen könnte. Und ja, Hilfsmittel offensichtlich Suchmaschinen, diese Pwn-Tools vorhin vorgestellt. Es gibt haufenweise Ressourcen tatsächlich dazu, von Leuten, die das machen und in der Szene sind. Und auch die Geheimdienste sind daran interessiert, wer da jetzt sowas kann. Deswegen gibt es vom britischen GCHQ das Tool Cyberchef, Open Source. Und das kann ganz, ganz viele Dinge. Ist praktisch das CTF Schweizer Taschenmesser, nennen sie es, glaube ich. Oder Krypto Schweizer Taschenmesser, ich weiß nicht, was genau die Bezeichnung da ist. Das kann auf jeden Fall irgendwie für euch automatisiert irgendwie Klartextangriffe und rausfinden, was für eine Cipher da jetzt benutzt wird über statistische Merkmale und blub. Das kann ganz viel, das Ding. Super, super Sache. Wer es benutzen möchte und den Diensten da traut, kann das gerne tun. Aber ja, Punkt, 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 ne? Gibt halt unendlich viele. Internet, tobt euch aus. Cool. Da bin ich leicht über die, nein, ich bin nicht über die Zeit, weit davor. Bleibt mir eigentlich nichts anderes zu sagen als RGF, UA, 2, UH, C, G, gleich, gleich. Und damit bin ich eigentlich durch. Und wenn es noch Fragen gibt, bin ich natürlich sehr froh, sie zu beantworten. Und geht runter zu dem CTF von dem SSH-UZL. Team, das ist sehr gut. Dankeschön. Fragen?
Wie sagst du, wie macht eigentlich dein Knowledge Management zwischen den Veranstaltungen?
Guter Hinweis. Also die Frage war, wie mache ich mein Knowledge Management zwischen den Veranstaltungen? Tatsächlich wäre jetzt die witzigere Antwort, welches Knowledge Management? Die tatsächliche Antwort ist, ich bin ein kleiner Streber und habe diese Seite sogar da aufgeschrieben und nicht erwähnt. Das ist die wiki.chaoticum.org/projekte/wargames. Mache ich quasi so auch die Orga, ne? Wenn halt irgendwie, wenn wir uns im Team irgendwie absprechen wollen und das nochmal notiert haben wollen, wann und wo das jetzt stattfindet und wo das Pad verlinkt ist und alles, das haben wir da in diesem Wiki. Das heißt ja, im Grunde ein Wiki und ganz viele Pads mit haufenweise Markdown drin. Ist so die beste Sache, die ich bisher auf die Beine gestellt habe. Genau. Noch weitere Fragen? Ah ja.
Gibt es auch die Folien?
Die Frage war, gibt es auch die Folien? Also es gibt der Talk wurde aufgezeichnet. Das gibt es auf YouTube, glaube ich. Da muss man sie abtippen. Ja, tatsächlich. Vielleicht kann ich die auch einfach da verlinken. Guter Hinweis, ja. Noch eine Frage?
Mich würde nochmal interessieren, ob der Python-Buffer-Overrun auch funktioniert, wenn man 143 Bytes allokiert pro Buffer. Es könnte ja sein, dass er immer in Chunks von, keine Ahnung, 128, 256, das waren nun mal gerade 512.
Mhm. Interessante Frage, keine Ahnung, können wir gleich ausprobieren. Wird aber vielleicht eine längere Sitzung, deswegen würde ich vielleicht noch erst andere Fragen dran nehmen. Gibt es noch andere Fragen? Nein, scheinbar nicht. Cool, alles klar. Dann vielen Dank, cool, dass ihr alle da wart.